Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heute zu Gast Mike. Mike kommt aus dem schönen Oberösterreich, hat sein Abitur, die Österreicher sagen Matura, auf dem zweiten Bildungsweg absolviert. Danach hat er ein Physikstudium begonnen, welches er auch erfolgreich abgebrochen hat. Und hat sich danach um Kultur und Menschen, um empirische Kulturwissenschaften gekümmert, hat zusätzlich eine Mentaltrainerausbildung gemacht, hat eine nicht wirklich berauschende Kindheit gehabt und hat jetzt seine eigene Firma gegründet. Und für Mike ist es wichtig, dein Warum zu finden, ein Storytelling zu haben und ein emotionales Branding. Welches Gefühl möchtest du denn bei den Kunden bewirken? Ja, herzlich willkommen, lieber Mike. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, ein bisschen was zu erzählen.
Ja, dann, lieber Mike, schieß mal los. Wo kommst du her und wie war vielleicht in ein paar Sätzen deine Schullaufbahn und deine nicht so wirklich berauschende Kindheit? Du hast mir ja auch im Vorgespräch gesagt, du hast mal fast 150 Kilo gewogen, dann auf 85 runter. Und wie ist das passiert, solche Sprünge? Vielleicht magst du da mal ein paar Sätze zu sagen, bevor wir dann nachher auf deine Firma zu sprechen kommen.
Ich versuche das mal in aller Kürze herunterzubrechen. Das ist nicht so leicht. War eine, wie du vorhin erwähnt hast, eine schwierige Situation in meiner Kindheit. Hatte keine Freunde, war auch, muss ich sagen, unterfordert in der Schule. Deswegen waren die Noten jetzt auch nicht unbedingt berauschend. Es gab viel Gewalt. Also mein Vater hat mich geschlagen. Dieser sexuelle Missbrauch, diese Übergriffe waren halt einfach, es hat Jahre gebraucht, bevor ich mich dem wieder stellen konnte. Und hat auch dazu geführt, dass ich mir eine Schutzschicht im wahrsten Sinne des Wortes angefressen habe. Mhm. Und diese Schutzschicht war dann irgendwann einmal Höchstgewicht 148 Kilogramm, ganz genau. Und ich habe dann mit 17 die Schule abgebrochen. Ich wollte einfach nicht mehr, vor allem wollte ich raus aus dieser Gefangenschaft, dieser gefühlten, dieser Kontrolle, was sicher auch meinen Freiheitsdrang verstärkt hat. Und dieses Gefühl von eingesperrt sein, immer nur das zu machen, was jemand anderes von dir selber will, das ist auch so ein Motor, was mich im Storytelling oder in der Firma halt einfach vorantreibt und wieso ich dann diesen Weg eingeschlagen bin. Also ich habe dann die Schule abgebrochen, wie gesagt, habe dann in einem Kino gearbeitet und habe irgendwann mal festgestellt, hey Alter, willst du ewig so fett bleiben und einsam und nichts erreichen in deinem Leben. Ich habe dann den Spiegel zerschlagen, als ich mich gesehen habe, weil ich mich von mir selber so geekelt habe. Ich konnte mich nicht ansehen mehr. Und das war aber so ein Klickmoment einfach. Und habe dann, ja, dann ist noch ein bisschen, ein paar Jahre später, also da kam noch ein Burnout dazwischen. Schlussendlich ist mein Vater gestorben, 2010. Und auf dem Begräbnis, als die Leute gedacht haben, da war ich wieder, wie du vorhin erwähnt hast, ich war 85 Kilo herunten, habe das meiste Gewicht innerhalb von 4 Monaten, hatte ich 40 Kilo fast weniger. Also die Geschwindigkeit war halt sehr brutal. Aber ja, ich wollte es umsetzen einfach. Und dann war dieser Burnout dazwischen. Dann ist eben mein Vater gestorben. Und das war irgendwie so ein Weckruf, einer von vielen. Ich habe daraufhin beschlossen, nachdem die Leute nicht erkannt haben, wer ich bin, Die dachten, ich bin der neue Freund von meiner Mutter. Ja, sehr interessant. Habe ich beschlossen, hey, so kann es nicht weitergehen, lebe für deine Träume. Und damals war eben noch dieses Interesse an der Natur, nicht nur an den Gesellschaften. In den Gesellschaften war es schon immer da. Dieses Reisefieber habe ich nicht erst seit kurzem. Und das Interesse für andere Kulturen. Ich habe schon mit 11, 12 Jahren den Koran gelesen und die Bibel angefangen zu lesen, einfach weil es mich interessiert hat, in andere Blickwinkel und andere Religionen einzutauchen. Wusste ja selber lange nicht, in welche Richtung ich tendiere. Heute weiß ich, ja, ich habe den buddhistischen Weg gewählt für mich. Der passt für mich. Und habe dann ja 2012, also 2010 ist mein Vater gestorben. 2012 habe ich dann das Abi, also die Matura, nachgeholt. Ja. Und habe dann beschlossen, ja, mit meiner Ex-Freundin, ja, wir gehen nach Graz, nachdem andere Orte in Österreich ausgeschieden sind.
Warum
Mir war
habt
es
ihr euch
wichtig.
gerade für Graz entschieden?
Das war sicher auch eine preisliche Frage,
Okay.
weil die Wohnungen damals, also ich musste das Selbsterhalterstipendium beantragen. Ohne dieses Stipendium hätte ich sicher nicht so einfach studieren gehen können. Das kriegt man, wenn man eine gewisse Zahl an Jahren gearbeitet hat. Und dann bist du so, das ist, ja, dann bist du praktisch freigestellt vom Arbeiten und kannst studieren und bekommst aber Geld aufs Konto überwiesen, was deutlich mehr ist als ein normales Stipendium
Okay.
für andere Studenten. Das war am Ende bei mir bei über 1000 Euro. Weil man über 27 ist, dann ist man über 29. Dann, ja, mit meiner Tochter natürlich auch nochmal gestiegen. Und ja, habe dann zu studieren angefangen mit Physik, bin erfolgreich ausgestiegen wieder aus dem Ganzen, weil ich gemerkt habe, hey, es ist einfach nicht mehr das meine. Also die Astronomie ist mir geblieben, die liebe ich bis heute, deswegen habe ich ja auch dann die Fotografenausbildung dazu gemacht. Ich habe es mir auf anderen Wegen wieder zurückgeholt. Und habe dann beschlossen, Kultur- und Sozialwissenschaften zu studieren, also europäische Ethnologie, Kulturanthropologie, empirische Kulturwissenschaften. Ein Fach mit sehr vielen Namen. Übrigens die Schwesterdisziplin der Soziologie.
Okay.
Das sagt den meisten Leuten
Das
noch mehr.
kennen die meisten genau.
Eben genau, das ist halt die Schwesterdisziplin. Befasst sich nicht jetzt nur mit Gesellschaften und Kulturen, sondern Frage ist, was ist Alltag? Zum Beispiel, oder was ist Beruf, was ist Berufung? Also da kommen viele solche Komponenten zusammen. Habe dann das studiert, habe dann noch irgendwann die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, nachdem ich psychisch dieses Traumata von meinem Vater, das hatte ich ja über Jahre verdrängt, hat sich dann bei mir aber eine Nacht- und Nebel-Aktion mit meiner Ex-Freundin gelöst. Und ja, 6 Stunden weinen, Therapiestunden danach viele, habe beschlossen, hey, naja, ich muss da einfach meinen eigenen Weg folgen. Dieses Freiheitsthema war schon irgendwie immer da. Und ich war auch zwischendurch als Fotograf selbstständig tätig. Also das liebe ich bis heute, die Fotografie, diese Geschichten, was man mit Bildern einfangen kann, diese einzelnen Momente. Gerade was Hochzeiten betrifft, also das,
Okay.
oder Reportagefotografie, die ganzen Forschungsreisen über die Uni, was wir gemacht haben, es war einfach, ja, genial. Und Graz ist eben dann deswegen Graz geworden zum Studieren für uns, weil wir haben ja beide dann zu studieren angefangen, weil die Wohnungsverhältnisse waren optimal, also war nicht zu groß, nicht zu teuer. Von der Gemütlichkeit, es war nicht zu sehr Großstadt, das war uns auch wichtig. Es war immer noch sehr viel Grün und ja, dann war es auf einmal Graz. Es war
Okay.
sehr schnell und ja, jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Ich werde nämlich Graz verlassen, über kurz oder lang.
Bevor du weitererzählst, kommen mir da so ein paar kleine Zwischenfragen, Mike. Und zwar, du hattest eben gesagt, Burnout. Wie bist du da wieder rausgekommen? Alleine? Hast du dir professionelle Hilfe geholt oder hast du dich da am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen? Weil Burnout ist ja viel, was ist der Sinn, ne? Ich glaube, vielen fehlt einfach der Sinn in der Tätigkeit, in der beruflichen Tätigkeit, im Sinn des Lebens? Und hast du, ja, genau, das ist meine Frage. Hast du dir da Hilfe geholt?
Also es war so, dass es nach einem, ich war damals bei der Versicherung und meine Ex-Freundin hat dann auch die Matura nachgemacht vor mir und ist wieder zur Schule gegangen. Das ist jetzt ein bisschen anders gemacht als ich. Und ich war dann teilweise eben von 7 in der Früh bis 11 am Abend unterwegs als Makler, na, Versicherungsassistent. Und das hat sich der ganze Druck der letzten Jahre hat sich irgendwann einmal, da hast du ja keine Freizeit mehr. Da kommst du nicht mehr runter. Du bist so auf einem Stresslevel, dass ich nach einem Geschäftstermin mit einem Firmenkunden einfach im Büro zusammengebrochen bin, nachdem mein Chef mich wirklich zur Sau gemacht hat. Das war einfach zu viel in dem Moment. Ich bin zusammengeklappt und meine damalige Vorgesetzte ist mit mir ins Wagner-Jauregg in Linz, die psychosoziale Abteilung oder psychotherapeutische Abteilung, hingefahren und war dann auch, ja, war kurz stationär, ging dann aber weiter mit einem Neurologen, der was mich begleitet hat. Psychotherapie kam damals für die Gesundheitskasse, wie sie jetzt heißt, oder Gebietskrankenkasse nur bedingt. Ja, das war für sie nur eine bedingte Lösung. Also sie haben gesagt, diese 10, 20 Stunden, danach ist aus. Die Einstellung auf die Medikamente hat nicht funktioniert. Also muss ich vorstellen, die Antidepressiva in Kombination mit Schlafmitteln, weil Schlaf war bei mir echt ein Problem. Ich konnte nicht mehr schlafen, mal gezittert. Es ist einfach nichts mehr weitergegangen. Und da war eben, das war die Phase, wo ich wieder zugenommen hatte, wo ich dann beschlossen habe, wieder, also der Neurologe von damals war der beste, einer der besten Ärzte, die ich jemals getroffen habe, der zu mir gesagt, hey, lieber Michael, die Medikamente sind, die lösen nur, also das sind nur, da geht es nicht um die Basis. Da tun wir einfach nur die Symptome behandeln, aber wir müssen schauen, dass wir eine Basis für dich legen. Fang wieder mit dem Sport an. Und ja, den Tipp habe ich mir geholt. Also ich bin dann wirklich viermal die Woche wieder, damals mehr Rad gefahren als laufen. Und habe wieder mit dem Krafttraining angefangen. Die Medikamente hat er mir sehr, sehr gering dosiert. Obwohl ich damals durch das Traumata, das hat man einfach, ich habe es ja selber so weggedrängt, das Traumata von den Übergriffen, dass es für mich ja gar nicht präsent war. Also war das ja auch schon, aber der Umgang damit, durch den Sport, die Disziplin wieder reinzuholen, eine gewisse Routine, das waren die besten Mittel, um da wieder rauszukommen. Natürlich trägt man eine gewisse Narbe mit sich, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist wirklich diese Disziplin, wo will ich mal hin? Also ich hatte nicht vor, der größte Marathonläufer der Welt zu werden, so wie ich jetzt ziemlich viel Kilometer pro Woche abrenne. Das ist nicht gewesen, ist es nicht gewesen damals, sondern ich will einen gesunden Körper haben, ich will einen gesunden Geist haben. Dafür muss ich etwas tun. Und ich hatte sehr viele Gespräche mit diesem Neurologen und die Psychotherapeutin von damals, die hat mir auch immer wieder geraten, verlass dich nicht auf diese Medikamente alleine. Sie können eine Stütze sein, manche brauchen sie auch, für manche sind sie wirklich hilfreich, aber für mich habe ich festgestellt gehabt, diese Medikamente haben bei mir was ausgelöst, sicher auch, weil ich nicht richtig eingestellt war, aber ich habe Blackouts gehabt, ich habe eine Tür eingeschlagen, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern und durch den Sport, dieses regelmäßige Sport machen, sich wieder mit sinnvollen Sachen zu beschäftigen. Es war sicher auch das ein Grund, dass es mir oft zu langweilig war. Auch wenn, und ich sah nicht den Sinn dahinter. Die Sinnhaftigkeit, die fehlte komplett, Leuten etwas zu verkaufen, was sie nicht brauchen. Das ist zwar Klischee, aber oft in vielen Fällen hat es einfach gestimmt. Und das führte irgendwann dazu, weil ich habe mich dagegen gewehrt. Wenn jemand ein gutes Produkt hatte, habe ich nicht gesagt, hey, ich habe was Besseres, weil der hatte ein gutes Produkt. Aber freut mich für ihn. Meinen Chefs hat es natürlich nicht so gefallen, ist eh klar. Und das war für mich schon, also das meiste habe ich sicherlich alleine geschafft, aber auch in Kombination mit den Gesprächen. Weil du
Okay.
kannst noch so viele Therapeuten haben und Unterstützung finden. Aus dem ganzen Scheiß, muss man echt sagen, hast im Endeffekt nur du selbst die Macht, das zu entscheiden, deine eigene Geschichte neu zu schreiben. Und da
Es
natürlich
ist
kostet es Kraft alles, ja. Aber ohne Unterstützung wäre es ja auch nicht gegangen. Aber man kann mir nur die Hand halten, gehen muss ich selbst.
Ja, okay. Also so wie ich am Anfang gesagt habe, die hat so ein bisschen die Sinnhaftigkeit gefehlt und ich glaube, das ist das, was vielen, die darunter leiden, abgeht, ne? Dann habe ich noch eine Frage. Du hattest gesagt, du hast eine Mentaltrainerausbildung gemacht. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Feld. Kannst du da in ein paar Sätzen mal umreißen, was du da für dich hast mitnehmen können? Eben halt zum Beispiel auch, dass du letztlich für alles, was du tust, aber auch ja andersherum für alles, was du nicht tust, verantwortlich bist und nicht irgendwie jemand anderes. Was hast du da so für dich mitgenommen?
Also das war vor allem nach der Traumata-Aufarbeitung, Jahre nach dem Burnout, für mich entscheidend zu wissen, hey, Psychotherapie alleine, ja toll, jetzt ist man mal raus aus diesem ganzen negativen Pol. Aber was ist, wenn jetzt irgendwas diese Ruhe im Wasser, diese Oberfläche stört? Ich kann nicht jedes Mal zu jemandem rennen. Ich muss ja auch selber damit klarkommen und es verstehen, woher das kommt. Und das war dieser Impuls, naja, Moment einmal, Eigenverantwortung. Ja, okay. Sich eingestehen, ich schaffe es nicht, ist ja auch schon eigenverantwortlich. Man sagt, man kann es einfach momentan nicht schaffen. Okay, ich suche mir Hilfe. Ist okay, komplett. Und für mich war das, hey, ja, ich brauche Hilfe. Ich bin zur Therapeutin gegangen. Aber was ist danach? Und in dieser Mentaltrainerausbildung war für mich, also die war weltbewegend. Also das ist jetzt kein Hexenwerk oder so. Das ist einfach die Repositionierung deiner Gedanken und den Fokus neu setzen. Und in meiner Diplomarbeit habe ich vor allem mich um das Thema Angst bemüht, weil Angst war irgendwie immer so ein Thema. Ich hatte Angst vor meinem Vater, ich hatte Angst vor dem Versagen, ich hatte Angst, allein zu sterben. Angst, 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 Angst. Und diese Angst hielt mich ja immer zurück. Und darum habe ich mich ja in dieser Ausbildung umso mehr mit dem Thema Angst und Ängsten beschäftigt, weil das nehme ich mir bis heute einfach mit. Die Angst will ich ja nur beschützen. Das ist ja gut und recht, aber genau das anzunehmen und erst recht da durchzugehen, das ist das, was dich am meisten wachsen lässt. Also das habe ich für mich festgestellt, ist sicher nicht für jeden der richtige Weg, weil manchmal ist es doch, scheint es hart zu sein. Ich empfinde es in dem Moment auch ziemlich hart, ja. Aber die Langfristigkeit, der langfristige Sinn dahinter, diese Trigger aufzulösen, diese Angstbarrieren nach sukzessive aufzulösen. Also da sehe ich einfach diesen Sinn dahinter, weiterzugehen, zu wachsen daran, das zu verändern, seine eigene Position wieder neu zu kodieren im Leben und gerade auch sportlich. Also ich bin ja jetzt, ich habe es eh vorhin erwähnt, jetzt sehr sportlich unterwegs mittlerweile. Laufe jetzt, also damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen das vorstellen können. 148, das Höchstgewicht. Und jetzt bin ich bei 68 Kilogramm und manchmal 70, also das pendelt auch natürlich.
Wie
Und
groß bist du? Das muss man ja immer auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen, ne?
genau, 1,73. Und laufe in der Woche zwischen 100 und 150 Kilometer momentan, damit man sich das Pensum mal vorstellen kann. Und
Das
natürlich
ist
ist es.
mega viel. Ich komme ja aus dem Sport, habe
Ja.
Ironman gemacht und boah, das ist schon eine Menge Holz, ja.
Ja, und das ist auch viel Krafttraining dabei, also Calisthenics. Sehr viel mit Körpergewicht. Ja, nur spezifisch setze ich Gewichte ein. So wie nach einer Knieverletzung spezifisch Gewicht eingesetzt, um wieder schneller zu regenerieren. Das ist aber ein anderes Thema. Also für mich war dieses Ziel, Dolomitenmann zum Beispiel, ist heuer für mich nicht realisierbar gewesen, weil ich aus dem Team geflogen bin. Ich war zu langsam als Bergläufer. Aber dieses Ziel, hey, 2022 bin ich beim Dolomitenmann mit meiner eigenen Mannschaft dabei. Hey, das sind Ziele, die will ich verfolgen. Da musst du dich aber auch mental darauf vorbereiten. Oder den Marathon des Sables. Ist der härteste Lauf der Welt, 260 Kilometer, 6 Tage durch die Wüste.
Ab durch die Wüste, genau.
Und der liebe Mike ist so irre, dass er sich das in den Kopf gesetzt hat. Und er hat auch Angst davor. Also ich rede gern von mir in der dritten Person, wie man merkt. Aber da bist du mit, gerade bei diesen Langstreckenläufen, bist du so sehr mit dir konfrontiert, mit deinen Ängsten. Es kommt dir alles durch den Kopf. Man ist nicht immer in diesem Flow. Aber laufe mal 80, 90 Kilometer. Da möchte ich schauen, was dir sonst noch durch den Kopf geht. Es ist nicht nur gar nichts und du bist im Flow. Da kommen viele Gedanken auf. Viele alte Muster, das und jenes. Und auch oft die Angst. Ja, was ist, wenn jetzt was passiert? Schau dir an. Du hast noch so viel. Also da muss man, es ist wirklich mental, sich so zu fokussieren. Hey, das ist das Ziel. Den Dolomitenmann zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Ein Trainingslauf von mir, die schnellste Zeit, 2000 Höhenmeter, 12 Kilometer Streckenlänge, war 1 Stunde 36 Minuten. Da war ich aber wirklich top fit und brutal aufgepusht. Also das war Siegerzeit ist, glaube ich, so 1 Stunde 20. Also ich wäre nicht mal so schlecht gewesen. Aber ich war mental so eingestellt, hey, ich überhole einen jeden und am Ende zeige ich ihnen den Mittelfinger. Ich meine, das ist jetzt nur mental, diese Affirmation, dieses Bild, was diese Bilder mit einem machen können, die schieben einen so nach vorne und es ist schon ein sehr mächtiges Tool. Und das setze ich eben nicht nur beim Sport ein, das setze ich auch für die Firma ein. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen. Ja, aber dieses Bild, diese Vision, wo will ich hin? Und das treibt dir dann so an. Also ich hau mich da emotional auch rein und das versuche ich auch meinen Kunden immer zu erklären. Oder wenn es darum geht, ja, was ist Storytelling? Oder wie man in Österreich sagt, Geschichte drucken. Es sind keine, es natürlich sind es Geschichten, aber es ist jetzt nicht, wir sind nicht im Politiker-Talk. Das ist etwas anderes, auch verständlich, aber diese Bilder, die projiziert werden, die produziert werden, sind ja mächtige Geschichten von uns selbst, die uns nach vorne tragen. Und da hat sich dieses Storytelling-Thema über der Mentaltrainer-Ausbildung noch so richtig, noch weiter in mir performiert. Das war sicher essentiell dafür.
Du hast jetzt den Bogen schon geschlagen. Ich will da nur noch mal einen abschließenden Satz zu sagen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass dein größtes Potenzial, was in uns schlummert, immer hinter deiner größten Angst liegt. Bin
Ja,
ich auch
definitiv.
der festen Überzeugung. Mike, du hast jetzt schon so ein bisschen den Bogen geschlagen. Wie bist du auf dein jetziges Unternehmen, deine jetzige Firma gekommen? Und erklär doch mal, was du genau machst und wo der Unterschied ist zu Firmen, die ja auch ein Branding anbieten. Wo ist da für dich der Unterschied? Warum sollen die Kunden zu dir kommen?
Okay, passt. Ich fange mal an. Wie hat es begonnen, die liebe Geschichte von Mike? Ich habe schon, eigentlich fängt es viel früher an. Ich war als Kind immer sehr kreativ. Ich bin auch Musiker, spiele seit 26 Jahren Schlagzeug, wenige Jahre weniger, ein paar Jahre weniger Gitarre, ein bisschen Klavier und noch ein paar andere Instrumente. Also Ich hatte immer diese kreative Ader, auch mit dem Schreiben. War im kreativen Schreibkurs an der Schule. Auch wenn mein Lehrer gesagt hat, bitte schreib nie auf Deutsch, weil ich war schlecht, laut ihm. Ja, fand ich witzig. Ja. Heute ist das anders. Und hatte dann über Studium, muss ich echt sagen, entwickelt, dass ich sehen durfte, dass ich Schreiben einfach liebe. Also wir haben wirklich Seminararbeiten gemacht, da denkst du, das ist bei anderen eine Diplomarbeit in unserem Studium. Und das war einfach Schreiben, Schreiben, Schreiben. Und das war immer in Kombination mit dem Journalismus. Ich war, habe Reportagen geschrieben, ich war auf Festivals, habe Leute interviewt. Immer wieder diese Geschichten zu schreiben, aber auch sie zu hören, sie anzunehmen, sie weiterzutragen, zu vermitteln. Und war dann auch, wie ich es vorhin erwähnt habe, als Fotograf tätig und durfte das auf die andere Perspektive ummünzen. Also die Bilder einfangen, diese Momente, diese einzigartigen Momente, die die Leute bewegen. Dieser Kuss nach dem Ja-Sagen zum Beispiel ist so einer der Momente, oder wenn man sich die Ringe ansteckt und die ersten Tränen runterkommen, da braucht es nicht viel. Und das hat mir immer weiter in diese Schiene getrieben. Hey, es geht eigentlich um die Geschichten, was wir vermitteln wollen. Das hat eine von meinen Professorinnen gesagt. Hey, welche Geschichte wollt ihr eigentlich erzählen von den Leuten? Es geht um den Alltag. Hey, welchen Alltag wollt ihr erzählen? Und das war so eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Verlag, und wo wir dann auch publiziert haben. Und ich habe die Form Reportage gewählt, sehr offen. Und Reportage mit Essay kombiniert. Also es war sehr frei. Für Unisystem war das sehr frei und sehr wild, dass ich das machen durfte. Aber es ging ja darum, die Leute auf diese Reise mitzunehmen. Und ich habe das so geliebt. Es ist mir so auf die Nerven gegangen oft, weil das Lektorat zurückkam. Hey, nein, das musst du so. Und okay. Aber ich habe festgestellt, wow, ich liebe es. Auch die Songs, die ich schreibe, ja, immer mehr festgestellt, dass es in diese Richtung geht. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Ganz sicher war ich erst später, nachdem ich noch einmal ins normale Berufsleben gegangen bin und als Social Media Manager und Fitnessbetreuer für eine Firma arbeiten durfte und dann ich meine Ideen nicht umsetzen durfte und es nichts weiter ging. Man hat gesehen, die Ads, die ich geschaltet habe, die haben funktioniert. Aber wie soll ich, wenn ich keine Handlungsbefähigung habe, keine Handlungsmacht, wie soll ich dann? Es ging einfach nur um Kreditkartenzahlungen, die ich einfach auf Ja drücken hätte müssen, dann wäre das schon rausgegangen. Und wenn sich die Followerzahl innerhalb von einem Monat vervierfacht, glaube ich, habe ich meinen Job nicht so schlecht gemacht. Nur dazu hatten sie vorher nichts. Also nur 200 auf, ja, fast 1000 am Ende. Das ist nach einem Monat doch ein ganz guter Erfolg, finde ich. Und habe festgestellt, hey, ich brauche diese Freiheit. Ich halte es nicht mehr aus. Und bin da halt in mich gegangen. Es war immer dieses Thema Coaching, Vermittlung, Wissensvermittlung, immer ein Thema bei mir. Und ich wollte ursprünglich auf der Uni bleiben, als Professor Mike. Aber das ist auch zu einengend gewesen. Und habe dann halt festgestellt, hey, Moment mal, was kann ich wirklich gut? Ich kann Leute emotional bewegen mit dem, was ich schreibe und wie ich es vermittle. Und vermitteln heißt auch mit Bildern, das heißt aber auch Vorträge, und habe festgestellt, das war wie so ein Paukenschlag. Hey, that's it, Mike, that's your way, that's your vision. Und habe dann beschlossen, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit meinem Chef zu reden. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe. Ja, okay, passt super. Glück, dass ich gehabt habe mit so einem Chef. Das hat funktioniert. Sind auch heute noch in gutem Kontakt. Also sehr nett auseinandergegangen. Und ja, ich habe dann eine Werbeagentur in Österreich gegründet. Ich nenne sie Revision Austria. Also Revision. Weil diese Visionen für Firmen zu gestalten, ist ja das eine, aber sie wieder neu zu positionieren, sieht man durch Corona sehr stark. Repositionierung ist einfach in dem Feld dann sehr wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern nach vorne zu gehen. was mich unterscheidet von anderen Firmen, ist einfach dieses emotionale, kulturelle, soziale Branding, was ich anbiete. Andere haben vielleicht Betriebswirtschaft studiert und so weiter. Ja, ich beschäftige mich auch damit. Das muss ich als Firmeninhaber mit wirtschaftlichen Komponenten. Das ist, geht ja nicht ohne. Man muss sich damit beschäftigen. Aber so richtig mit der Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich durfte sehr viel lernen in diesem Jahr. Aber vor allem jetzt nochmal zurück zu dem, was das unterscheidet. Andere entwickeln einen Brand. Hey, der ist cool, bewegt mich, super, danke. Die erzählen mir diese Geschichte, das ist das Produkt, bla bla. Aber ich gehe da viel tiefer rein. Ich baue, also ich muss dazu noch sagen, ich habe meine Master, meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit über Harley-Davidson geschrieben. Mhm. Habe diesen Brand komplett dekonstruiert, also dieses Motorrad. Eigentlich geht es nur um ein Motorrad. Aber dieses Motorrad, seien wir uns mal ehrlich, ist so aufgeladen, nicht nur mit Benzin, sondern da kommen Bilder in den Kopf, da kommen Emotionen, da kommen Filme in den Kopf, Easy Rider oder denken an Terminator 2, die Fat Boy, auf der Arnold Schwarzenegger gesessen ist. Die er selber, war übrigens meine alte Halle, ziemlich cooles Teil. Da ist so viel mehr da. Und wenn ich jetzt zum Kunden hingehe, wir haben das, okay, das ist die Lösung A und das ist das Produkt A2 oder B, whatever, frage ich eher, was möchtest du für Emotionen mit diesem Produkt auslösen? Bestes Beispiel.
Warum sind dir Emotionen dabei so wichtig? Ist es der Punkt, weil wir über Emotionen ins Handeln kommen und uns das nachher rational begründen?
Ja, genau. Also die meisten Entscheidungen, seien wir uns mal ehrlich, fällen wir nicht unbedingt rational, sondern hey, aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich sage ja nicht, okay, diese Frau gefällt mir. Ja, rein rational gefällt mir, passt. Ich werde mich jetzt in sie verlieben. Punkt. Das passiert nicht. Das ist immer dieses Bauchgefühl. Man hat dieses Kribbeln, es wird einem schlecht, was auch immer. Und so ist es auch bei diesen Entscheidungen, wenn man jetzt Produkte, Dienstleistungen annimmt. Ist das Gefühl schlecht, werde ich es nicht nehmen. Ich brauche nur ein Lamborghini oder Ferrari denken. Wenn man sich entscheidet, irgendeines von den beiden Autos zu nehmen, stellt man nicht mehr, da ist der Preis eh schon egal, wenn man weiß, man nimmt sich irgendeinen von den zwei. Sondern da geht es nochmal, will ich eine wunderschöne Amore haben, ne? Also Ferrari, oder will ich richtig Cojones, ne? Lamborghini. Also wie das transportiert wird, welche Bilder. Also wenn ich jetzt einfach nur Lamborghini kostet, bla bla bla, so und so viel. Wen spricht das an? Wenn wir diese Werbespots sehen, diese Sonnenuntergänge, die Power, man hört den Sound, man sieht einen Menschen im Auto sitzen, wie er die Landstraße herunterdonnert. Das bewegt einen, diese Bilder bewegen einen. Darum heißen sie ja Motion Pictures. Motion creates emotion, also Bewegung erzeugt Bewegtheit, ergo Gefühle, ergo Emotionen. Und genau diese Gefühle sind es, was uns ja dann sagen, hey, das ist schon geil, das reizt mich. Und das vergessen viele Brands, dass man auch in der Art und Weise, wie man das kommuniziert, also wie man schreibt, Copywriting, auf der Homepage, wenn da steht, ja, so viel, bla 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 bla, seien wir sich ehrlich, wer will eine Homepage durchlesen, die erstens nur faktisch ist, nur Fakten an den Tag legt. Nichts, also dich nicht erreicht, die willst du nicht durchlesen. Sonst legst du auch, sonst würdest du ja nicht manche Bücher einfach auf die Seite legen. Sie sprechen dich nicht an. Und ich gehe da sehr in die Tiefe hinein, sowohl von den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, aber nehmen auch, so wie jetzt bei den neuen Kunden von mir, nehme ich die ganzen Mitarbeiter ins Boot. Das ist jetzt ein 50-köpfiges Team. und spreche mit sehr vielen. Also bis jetzt hatte ich knapp 30 Leute, mit denen ich gesprochen habe. Jeder hat ein anderes Bild und zusammen ergibt dieses Bild dann die Story, die sie eigentlich wirklich erzählen wollen. Es geht um diesen roten Faden. Den arbeite ich mit ihnen zusammen heraus. Okay, jetzt haben wir die Geschichte, das ist der rote Faden. Okay, die gehen wir zum Marketing rüber. Dann kommt erst das Marketing. Jetzt haben wir erstmal die Geschichte, diese Corporate Identity und diese Corporate Culture, was ich damit etabliere oder wo ich ihnen helfe, sie zu erbauen. Und dadurch ist es ja viel, viel leichter nachher zu sagen, okay, wir stehen für das, das sind wir und das bieten wir an. Und das ist die Lösung für dich und das ist die Lösung für dich. Ist ja doch viel schöner, ich weiß, wer ich bin und das ist ja oft sehr schwierig, gerade wenn, okay, ich bin Geschäftsführer, aber ich habe auch Mitarbeiter und die Mitarbeiter erzählen ja auch Geschichten über das Unternehmen. Und naja, was die nach außen transportieren, kommt ja trotzdem irgendwo auch in die Firma rein. Und wenn ich jetzt aber schaffe, dieses Team, also Storytelling ist nicht nur Kommunikation nach außen, sondern Storytelling kann man auch als Kommunikationstechnik in dem Fall innerhalb einer Firma nutzen. Und in dieser Firma, was ich jetzt gerade angesprochen habe, gehen wir zuerst einmal Storytelling intern. Haben wir diese Basis, gehen wir Storytelling extern. Dann können wir die Marketing, ja, das Marketing setzen. Wie machen wir die Commercials und so weiter? Welche Bilder sollen produziert werden? Welche Videos? Auf welchen Plattformen? Das ist dann das ganz Kleine, was immer mehr dahinter kommt. Aber ich erschaffe mit diesem Storytelling und diesen Prozessen dahinter ein komplettes Wir. Und ein Wir, ein Schwarm, ist viel, viel stärker als der einzelne Chef oder der einzelne Marketingleiter oder die Marketingleiterin, die dieses Produkt, diese Lösung irgendwie rausballern muss. Und da hilft es mir nichts, wenn ich kein geschlossenes Wir habe im Endeffekt. Und das ist ja auch ein Teil von Storytelling. Und das macht mich in, glaube ich, de facto doch. Also da hebe ich mich sicher von anderen ab, weil Numbers tell, Stories sell. Also die Zahlen sagen es dir ja schon, aber die Geschichten, die verkaufen sich einfach. Aber es geht für mich nicht nur um Geschichten zu verkaufen, sondern da geht es einfach wirklich, hey, ich will meinen Kunden das beste Gefühl auf Erden bieten und ich finde als Unternehmen, wenn ich meinen Kunden wertschätze, meine Kunden, dann möchte ich Ihnen auch dieses Gefühl vermitteln. Und ich baue eben diese Geschichte, ist ja viel mehr als eine Geschichte, es ist ein Narrativ. Wenn wir ein Beispiel, Harley-Davidson, das Motorrad, an was denken wir? Viele würden sagen, ja, Amerika. Aber dieses Amerika, wenn ich so genau bin, ist Amerika ein Kontinent und nicht die USA selber. Aber Amerika, dieses Narrativ, schwingt mit, Sonnenuntergänge, der Wilde Westen, Pacific Coast Highway von mir aus, Easy Rider, Rock'n'Roll, Whisky, Bier, whatever, Barbecue, Popcorn, Kino. Also das könnte man noch ewig so weiterführen. Und das ist das Wunder-Narrativ. Und dieses Narrativ bei einer Firma so aufzubauen, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Der dauert nicht eine Woche, der dauert schon mehrere Monate. Aber wenn das Ganze mal so richtig läuft, man das richtig rausgearbeitet hat, man diese ganzen Komponenten angeglichen hat, dann fährt das Ding. Also bei dem Kunden von mir, den einen, der, ja, wann war das? Also war mitten unter Corona und der hat es geschafft. Das war jetzt ein Coach. Und der hat es geschafft, innerhalb von 2 Monaten, also da haben wir echt gefeiert danach, das war wirklich, dass das so eingeschlagen hat. Wir haben die komplette Website umgeändert, das Logo, redesigned, rebranded, alles. Die Kommunikation nach außen komplett anders, auch in seiner Körpersprache. Als Coach, als Personal Brand, ich mache nicht nur Brands, sondern auch Personal Brands. In seinem Fall nehme ich mir die Zeit, auch an seiner Art und Weise zu reden, Kommunikation, dass wir daran arbeiten, auch seiner Körpersprache und auch seiner Mentalität. Also da kommt der Mentaltrainer dann auch wieder zutage. Wie stehe ich zu mir selber und wie möchte ich das nach außen transportieren? Hey, der Typ hat es geschafft, von gerade mal läppischen 2000 Euro Umsatz im Monat, hat er das jetzt auf 35.000 Euro nach 2 Monaten gehabt. Einfach, weil ich mit ihm 1:1 gearbeitet habe und weil ich mir auch die Zeit nehme dann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 10.000 Kunden habe. Das will ich auch jetzt nicht. Ich habe nicht das Team noch hinter mir, die das handeln können, sondern hey, weniger ist mehr. Qualitative Zeit ist wichtig und Qualität ist langfristig viel, viel mehr wert. Es geht um die Beziehungen, die wir zueinander und miteinander setzen. Und das ist mir beim Storytelling, das ist für mich genau Storytelling, Beziehungen aufzubauen und diese Kommunikation so weit zu stärken, dass diese Verbindung einfach eine langfristige Beziehung etabliert. Da geht es nicht um Kurzfristigkeit. Langfristig ist das Zauberwort. Weil kurzfristig, ja toll, bin ich mal glücklich, ich habe einen super Gewinn eingefahren, aber dann, oh, verdammt, jetzt habe ich schon wieder so wenig Umsatz. Oh, wie soll ich das machen? Ups, man stresst sie wieder. Lieber kontinuierlich Momentum aufbauen und da ist Storytelling halt von meiner Seite aus auf diesem Weg es als kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektive in Kombination mit Mentaltraining und Fotografie viel, viel mehr wert, wenn man es langfristig betrachtet. Was man auch nicht übersehen darf, ist die Musik. Also ich brande, ich helfe Brands, ihren eigenen Jingle, ihren eigenen Sound zu entwickeln. Das ist immer so ein Feld, was viele Unternehmen noch übersehen. Nach diesem Podcast glaube ich nicht mehr. Ich hoffe doch, dass es gibt da so einen gewissen Sahnejoghurt in Deutschland, wenn ich den anspreche. Ja. Diese Musik kennt man. Man hört nur die ersten Töne und weiß sofort, um welches Produkt es sich handelt. Und das ist die Magie von Musik im Hintergrund oder Musik, die eine Brand begleitet. Weil Musik brandet ja auch.
Ich komme nochmal, bevor wir allmählich zum Ende kommen, nochmal darauf zurück. Du hattest eben einen Kunden erwähnt aus dem Bereich des Coaching, der sein Coaching durch die Decke geschossen hat, dank deiner Expertise. Es geht ja nicht nur um die Gestaltung einer passenden Website, die irgendwie auch Emotionen oder eine Geschichte darstellt und nicht so, wie du vorhin einmal erwähnt hast, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und Punkt 4. Aber was sind so die Kanäle, die du empfehlen kannst, die noch bespielt werden sollten? Konzentrierst du dich da auf eine Sache für eine Zeit lang und sagst, okay, hat nicht funktioniert, ich nehme jetzt Kanal B, hat auch nicht funktioniert, ich nehme jetzt Kanal C, oder spielst du oder tanzt du auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig?
Also ich muss sagen, das hängt sehr nach den Kundenavataren ab, von meinen eigenen Kunden. Weiß ich, wo mein Jagdgebiet ist, mein Fischgebiet, ja, dann werde ich mit dem Kunden, also bei dem letzten Kunden, den Coach, waren wir vor allem auf LinkedIn unterwegs.
Okay.
Für andere ist es besser im B2C-Bereich, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, die Klassiker sozusagen, sich da eher zu etablieren. Dann schaut man natürlich, dann brauche ich die Zahlen. Also einfach nur, weil ich denke, dass es so ist, heißt es nicht immer, dass es genau so ist. Da muss man dann schon konkret sein und sagen, hey, ich brauche die Zahlen, Daten, Fakten. In Kombination mit dem, was ihr zu mir sagt. Also diese ganze emotionale Ausarbeitung, diese Cultural Identity, was man erarbeitet, plus die Fakten, was man rein, ja, die ganzen Zahlen, Daten und Fakten. Also man kombiniert das Ganze und erarbeitet aus diesen Zahlen, Daten, Fakten in Kombination mit den Informationen jetzt genau, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort deine Kunden findest, das erarbeitet man raus, weil man sieht ja ganz deutlich, hey, wie ist der Traffic hier, wie ist der Traffic hier, wie ist der Traffic dort. Naja, ich werde jetzt nicht die ganze Energie reinballern, so wie es bei ihm war. Er hat alles auf Instagram reingeballert, aber seine Kunden waren nicht auf Instagram. Mhm. Die waren alle auf LinkedIn, in seinem Fall, die, was er haben wollte. Also sein Kundenavatar hat de facto LinkedIn angesprochen, nicht Instagram. Mhm. Also jetzt haben wir einfach den Kanal gewechselt, die Energie dort fokussiert, konzentriert hingesetzt, seine Story nach und nach reingepusht, Momentum aufgebaut, sich voll drauf konzentriert, bis es fruchtet, bis es rennt. Und das empfehle ich auch den anderen Kunden, erst einmal wie eine Stecknadel rein, schauen, dass das funktioniert, dann anpassen, die Stellschrauben immer verbessern. Also wir arbeiten nach wie vor zusammen. Die Stellschrauben werden nach und nach verbessert, sodass das Ganze einfacher geht, dass man weniger Energie aufwenden muss, weniger Zeit aufwenden muss und dadurch das sozusagen automatisierter abläuft. Und erst wenn eine gewisse Menge erreicht wird, können wir schauen, hey, vielleicht machen wir das Video doch auf YouTube noch dazu als extra Punkt. Dann können wir mal austesten, ob das jetzt vielleicht ein neues Publikum generiert hat. Aber so prinzipiell, nein, also das wird zuerst erarbeitet. Zahlen, Daten, Fakten plus das, was dein Avatar sagt, was du über dein Avatar sagst, plus dich als Person, dich als Unternehmen. Also es wird sehr kombiniert und nicht auf 100.000 Hochzeiten. Es kann nicht sein, du musst die Energie fokussieren, sonst hast du für alles und nichts Energie, sozusagen. Also da geht es wirklich um Fokus, Konzentration, Achtsamkeit, dass du wirklich dieses Feld jetzt einfach wählst. Okay, wenn es nicht funktionieren sollte, kann man es immer noch wechseln, aber du weißt jetzt, dass es nicht funktioniert. Und du bist nicht, weiß ich nicht, schauen wir mal, vielleicht, keine Ahnung. Du bist nicht zerstreut, sondern okay, hat nicht funktioniert, nehmen wir den nächsten weg, push. Und viel beim Unternehmertum und viel beim Unternehmersein hat auch mit Scheitern zu tun. Also man darf sich auch trauen zu scheitern, war bei mir nichts anderes, aber durch das Scheitern lerne ich doch extrem viel und wachse daran. Das ist auch im deutschsprachigen Raum etwas, wo ich mir denke, Moment einmal. Es ist doch cool, wenn du, cool ist es vielleicht in dem Moment sicher nicht, ja. Aber wieso Leute oder Unternehmer und Unternehmerinnen fertig machen, wenn die mal echt was in den Sand gesetzt haben? Also wenn wir als Kinder aufgestanden sind und sofort einen Marathon laufen hätten können. Weil das will ich mal sehen, wie oft ein Baby oder ein Kleinkind aufsteht und auf seinen Hintern fällt wieder. Aber es macht immer weiter, immer weiter. Irgendwann steht es und irgendwann läuft es und irgendwann lauft zum Marathon. Es ist von, das ist ja auch Scheitern. Und diese Scheiterkultur, die wird in anderen Ländern dieser Welt, den USA oder so, ziemlich, ja, hey, cool, du hast was gelernt. Bei uns ist es eher, und jetzt willst du was Neues machen, du bist ja verrückt. Wie konntest du nur? Also da wird eher dann noch draufgehauen und herumgebeckt, dass es einfach so nicht geht und such dir was Vernünftiges, aber ich sage echt, nach den letzten Jahren, so schwer es auch oft einmal war, so geil ist es jetzt. Also ja. es wird immer besser. Natürlich ist es immer mit Arbeit verbunden, aber ich empfinde das so oft einfach nicht als Arbeit. Mhm. Wenn ich da sitzen kann, wir lachen, es ist nicht immer nur Business, Business, Business. Es ist aber auch nie nur Alltag, um es mit der Wissenschaft von mir zu erklären. Es ist immer beides, es ist immer sehr verwoben. Die Geschichte, die sich daraus etabliert, ist immer mit dieser Perspektive zu betrachten und immer mit dieser Perspektive. Und das ist dann dieser Zauber von Storytelling, von Geschichten zu weben, Emotionen zu weben. Das gehört nämlich auch dazu. Und diese Emotionen kann ich wieder in die Arbeit, unter Anführungszeichen, reintransferieren. Weil es sind dann diese Momentaufnahmen, was der Kunde, der Endkunde, die Endkundin nicht sieht vielleicht. Mhm. Der Chef, der was über einen so blöden Witz so lachen kann, aber sonst immer straight Business ist. Also diese Momente einzufangen, das sehe ich auch als meine Aufgabe als Storyteller, sie ein bisschen mehr in die Kommunikation einzuweben.
Okay. Mhm. Ja, coole Einblicke, Mike. Erstmal möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken, die du unseren Hörern zur Verfügung gestellt hast. Und ja, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in deine bewegende Kindheit, Jugend, aber auch die tollen Einblicke in dein Unternehmen, wie du anderen Unternehmen hilfst, sichtbar zu werden.
Ja, ich sage danke für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das hat mich sehr gefreut.
Mike, wir werden bei dem Podcast in die Shownotes alle möglichen Infos packen, wie Interessenten dich erreichen können.
Super, das freut mich. Und einfach an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mich einfach an. Teilweise ja, findet man auch meine Telefonnummer. Also man muss das einfach wirklich auf die Homepage zum Beispiel gehen.
Ja.
Ruft mich einfach an. Schreibt klar. Mir WhatsApp, Signal, whatever. Aber am liebsten ist, ihr ruft mich einfach an.
Okay.
Ansonsten natürlich einfach eine PN schreiben, das geht auch immer. Ich werde antworten und das tue ich auch gerne.
Okay, super. Ganz vielen Dank. Alles Gute für super. Dich.
Danke dir. Alles Gute. Ja. Ciao, ciao.
Tschüss.